Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Von dieser Saison an unterstützt Hamburgs größter Arbeitgeber den Handballsportverein Hamburg als Premium-Partner und sorgt beim Handball-Bundesligisten dafür, dass die Sportler bestens versorgt und betreut werden. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den Dokumentarfilmregisseur André Schwarz. Ahoi, Herr Schwarz.
Guten Tag.
Lieber Herr Schwarz, Sie sind Regisseur des Dokumentarfilms Europapassage. Das hat nun so gar nichts mit dem hier in bekannten Einkaufszentrum zu tun. Worum geht es in dem Film?
Eigentlich geht es um dieses Pendelbewegungen zwischen den ärmeren Rand der EU und der reichere mittlere Teil. Also es gibt eine Gruppe von Roma, die zwischen ihr verarmten Dorf in Rumänien und das Stadtzentrum von Hamburg hin und her pendelt. Darum Passage im Sinne von Bewegung.
Hin und her Bewegung.
Yeah.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, beziehungsweise wann waren Sie das erste Mal in Kontakt mit den Roma?
Ja, ich habe diese Leute 2015 und erlebt, wie alle anderen in Hamburg, und richtig Kontakt aufgenommen habe ich in 2016 mit ihnen. Ich habe da ein paar Tage hospitiert bei Plata. Das ist ein NGO, der sie betreut. Und da habe ich einige von ihnen kennengelernt. Und da ich 1997 schon mal einen Film gemacht habe über eine Roma-Siedlung auf einer Müllkippe, hat mich interessiert, was ist aus dieser Leute quasi 20 Jahre später geworden.
Wie verständigt man sich denn mit diesen Leuten, die ja im Zweifelsfall sowieso kein Deutsch, aber auch kein Englisch sprechen?
Ne? Ich bin gebürtiger Rumäner und deswegen habe ich...
Das macht die Sache einfacher.
Das macht die Sache teils einfacher. Es ist andererseits so, dass sie die Erfahrung haben, dass sie immer auf die Seite der Verlierer waren und dass es eigentlich am wenigsten gefährlich ist, wenn sie im Schatten bleiben. Also sobald sie wahrgenommen werden, riskieren sie das Auftauchen von irgendwelchen Ordnungskräften, die sie vertreiben. Insoweit, sie waren nicht besonders erpickt, an dem Film teilzunehmen.
Und wie haben sie es trotzdem geschafft?
Naja, wir hatten eine ziemlich verrückte Geschichte gehabt. Wir haben mit Maria, mit der Hauptprotagonistin, einmal von der Kirche gedreht. Das war zu kurz vor Weihnachten, an einem Adventtag. Und nach dem Gottesdienst haben sie ein paar ziemlich resolute Damen auf uns gestürzt, weil sie dachten, wir wollen die brave Christen drehen, wie sie, gleichgültig an dieser Bettler vorbeigehen. Mhm. Und wir haben ihr erklärt, dass wir eigentlich uns eher für diese Frau, die bettelt, interessieren. Und dann war sie auch der Meinung, wir hätten sie gar nicht um Erlaubnis gebeten. Und als sie erfuhren, dass sie schon im Dorf war, hatte sie plötzlich über mich die Möglichkeit, mit ihr zu kommunizieren. Sie mochten sie, sie war seit über einem Jahr da. Und so entstand eine... eine Art Transmissionsriemen zwischen dieser Leute und die Gemeinde. Und dann habe ich denen zwei Wochen später nach dem Gottesdienst Ausschnitte aus der Aufnahme gezeigt und sie mochten die Herangehensweise. Und so kam es zu dieser Kommunikation, die da am Ende daran gipfelte, dass sie und ihr Mann das Gästezimmer der Gemeinde bekamen, sodass sie zum ersten Mal auch ein Dach über den Kopf hatten.
Was hat Sie an dem Thema so gefesselt, dass Sie 5 Jahre dranblieben, obwohl am Anfang ja eigentlich keiner mit Ihnen zusammenarbeiten wollte?
Gut, aber das bin ich aus Dokumentarfilmen gewohnt. Weil was haben die Leute davon, dass wir einen Film über sie machen? Wir haben etwas davon. Sie persönlich recht wenig. Ich meine, Sie waren jetzt bei der Premiere und haben Sie gefreut, dass das Publikum sehr enthusiastisch war. Mich interessiert wie immer, wie funktioniert das Leben? Das ist es. Und wie ähnlich und wie anders ist das Leben von unseren? Und das wollte ich jetzt sehen. Und wenn man ganz genau am Rande guckt, der Gesellschaft, erfährt man ganz viel, was auch in der Mitte der Gesellschaft sich abspielt. Und am Ende, ich fand sie sympathisch. Wir hatten auch ein emotionales Verhältnis wie sie. Wir haben tun noch heute relativ viel. Und naja, das ist, was einen motiviert. Wenn jemand wie der Ion, der Hauptprotagonist, das Glas immer halb voll empfindet und niemals halb leer, ja, das baut auch jemanden auf. Das gelingt mir nicht immer.
Wenn Sie als, ich sag mal, neutraler Beobachter einfach immer nur die Kamera draufhalten, schwingt dann auch ein bisschen mit, die Situation zu verändern? Also gar nicht mal während des Drehs, sondern einfach als Ergebnis des Dokumentarfilms?
Aber im Prinzip, ich habe mich nie als neutraler Beobachter empfunden. Ich bin ja keine Kamera, sondern ich habe mich immer auf der Seite dieser Leute empfunden. Ich konnte mich mit ihnen auch identifizieren. Aber ich war niemals so naiv zu denken, ich ändere die Welt, indem ich einen Film darüber mache. Aber wenn das Publikum im Saal mit Ihnen mitlacht oder lacht und es lacht immer mit Ihnen und nicht niemals über Sie, spürt man, dass es eine Empathiewelle dort herrscht und dass die Leute mit diesen Leuten, die sie sonst immer ignorieren, plötzlich steht ein Verhältnis und dann weiß man, dann werden sie plötzlich zu Menschen und nicht nur bloß zu Bettler.
Wie ist das denn, wenn so eine Arbeit wirklich einen großen Teil des Lebens einnimmt? Weil, ich sag mal, Sie sind sehr viel unterwegs gewesen, wahrscheinlich ja auch emotional gefesselt, haben sich ja mit den Protagonisten angefreundet. Wie kann man da irgendwie auch so eine Trennlinie ziehen oder wollen Sie das gar nicht?
Ich weiß gar nicht, warum ich eine Trennlinie über die brauche. Meine Frau, ich meine, wir haben die Premiere am Mittwoch gehabt und meine Frau ist am Donnerstagabend zu den Elternabend von ihrer Nichte Johanna gegangen, weil Maria kein Deutsch versteht. Also warum soll man eine Trennlinie? Denn ich finde, wenn man in so eine Sache sich begibt, man weiß genau, das endet niemals um 16 Uhr, wenn wir sagen, jetzt ist recht los. Sie brauchen unsere Hilfe, sie geben uns was, aber sie erwarten auch was anderes. Und ich finde, das ist eine ganz normale Beziehung zwischen Menschen. Es gehört sich dazu, dieses Geben und Nehmen. Also.
Sie haben schon von dem Applaus bei der Premiere gesprochen. Ähnlich umjubelt war halt auch die Vorführung beim Münchner Filmfest. Mit welcher Erwartungshaltung geht man denn jetzt quasi in den bundesweiten Filmstart rein? Also ab Donnerstag wird der Film gezeigt. Wo eigentlich überall?
Ja, der wird jetzt, ich glaube, es wird in etwa 20 Städte gezeigt. Das haben wir in der letzten Woche auch nochmal 6 andere Anfragen. Ich denke im Prinzip etwa 25 Städten überall. Also im Prinzip in Norddeutschland, dann Leipzig, Dresden, Berlin, Essen, Dortmund, keine Ahnung, ich muss ja die Liste öffnen.
Okay, in welchem Kino hier in Hamburg? Weil das ist ja erstmal.
In Hamburg wird jetzt läuft am Mittwoch in Metropolis eine zweite Vorstellung und Donnerstag in 3001 und dann später in Lichtmess. Ich glaube, 3001 wird ihn noch für längere Zeit zeigen.
Das ist ja hier bei uns in der Schanze, da kann ja jeder.
Und da bin ich auch dabei, auch mit einem Protagonist. Bei der Premiere waren 6 Protagonisten und jetzt alle, die auftauchen und den Film sehen wollen, die werde ich mit reinnehmen über die meine Gästeliste.
Also zumindest medial hat ja der Film unglaublich viel Zuspruch bekommen. Wie sieht es jetzt mit Ihren Gefühlen dann aus?
Jede Vorstellung ist anders, muss ich sagen. Ich bin immer, ich rechne mit einer warmen Stimmung oder nicht. Mein Gradmesser ist immer, ob die Leute mitlachen. Denn wenn sie sich genieren mitzulachen, dann sind die verschlossen. Also ich warte immer auf ein Lachen da drin und das, dann spüre ich, diese Leute sind ihnen nicht fremd, den Zuschauer. Und das ist das Einzige, was so ein Film leisten kann.
Dann bin ich mal gespannt, was Ihre Top 3 an Lieblingsregisseuren hier in Hamburg ist. Ob die Sie auch alle zum Lachen bringen. Was ist denn Platz 3?
Naja, ich würde sagen, Klaus Wildenhahn, der leider vor 2 Jahren gestorben ist, der hat mich überhaupt zum Filmemacher inspiriert.
Ja.
Ich mag auch, wir haben beide damals bei Die Würste gleichzeitig angefangen, Fatih Akin. Ja. Und ich finde auch die Filme von Hermine Ungeburt auch ganz subtil. Die mag ich sehr. Ich habe da einige, nicht die Kinderfilme, aber das, was sie sonst manchmal macht, finde ich schon sehr subtil. Das sind, sagen wir mal, meine. Die, die mir als erste aufgefallen sind, eingefallen sind. Ja.
Jetzt drücken wir aber erstmal die Daumen für einen auch Publikumserfolg des Films Europa-Passage, unter anderem im 3001 hier in der Schanze. Ich drücke die Damen und Daumen, die Damen drücke ich auch, aber die Daumen vor allen Dingen und sage Ahoi.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.